Otto-von-Guericke-Universität Magdeburg, Arbeitsgruppe Wirtschaftsinformatik, Management Informationssysteme, mit Professor Dr. Hans-Knut Arndt. Lehrveranstaltung Qualitätsmanagementsysteme. Qualität und Recht, Teil 12. Gehen wir jetzt nochmal auf Beweisen, Beweislast und Beweismittelsammlung ein. Was ist unter einem Beweisen zu verstehen? Beweisen bedeutet, dem Gericht die Überzeugung davon zu vermitteln, dass eine bestimmte Tatsachenbehauptung entweder wahr oder unwahr ist. Das Gericht darf also keine vernünftigen Zweifel mehr an der Richtigkeit oder Unrichtigkeit der Behauptung haben. Wie es so schön heißt, mit an Sicherheit grenzender Wahrscheinlichkeit ist es so und nicht anders gewesen. Erst dann und nur dann, wenn dies der Fall ist, ist ein Beweis erbracht worden, ist ein Beweis geführt worden. Muss man beweisen? Gibt es eine Beweisbedürftigkeit? Also ist ein Nachweis im obigen Sinne erforderlich? Nein, sind es nicht. Aber wenn man etwas erreichen will, dann muss man natürlich etwas beweisen. Das heißt, es gibt keine Pflicht, etwas zu beweisen, aber man muss etwas beweisen, um in einem strittigen Fall zwischen zwei Parteien zu einem Erfolg zu kommen. Wer also eine Behauptung seines Prozesses gegen das beweisdürftig machen will, muss diese Behauptung bestreiten. Bestreitet man eine Behauptung, muss die gegenseitige Partei einen Beweis antreten. So, und wenn sie diesen Beweis nicht antreten kann oder nicht antreten will, dann verliert natürlich die gegenteilige Partei dann auch. Was sind überhaupt dann Beweismittel? Wer einen Beweis zu erbringen hat, das heißt, wer beweislastig ist, kann dies tun. Erstens durch Urkunden, das sind schriftliche Unterlagen. Zweitens, um es auch ein bisschen in einem dieser Rangfolge zu sehen, durch Zeugen. Gerade bei Verkehrsunfällen oder ähnlichen hat man ja, oder Banküberfällen hat man Zeugen. Drittens durch Sachverständige. Viertens durch Einnahme eines Augenscheins. Dazu gehört auch nicht nur die visuelle Wahrnehmung, sondern auch bei Geräuschen das Hören, bei Gerüchen das Riechen und so weiter. Das gibt es ja manchmal, dass es einen Vororttermin gibt. Durch den Richter kennt man aus Kriminalfilmen oder ähnliches. Und fünftens, bei Vorliegen bestimmter Voraussetzungen, die sogenannte Parteivernehmung. Das heißt, die Beweisführung erfolgt dadurch, dass die beweisbelastete Partei oder ihr Gegner als Partei zum ähnlich wie ein Zeuge vernommen wird. Also man also gegenseitig vernommen wird, auch das ist möglich. Nochmal zur Beweislastverteilung. Im Streitfall muss jeder, der eine ihm günstige Rechtsfolge, also ein Recht, einen Anspruch, eine Einwendung etc. geltend machen will, diesen Sachverhalt, das Vorliegen der tatsächlichen Voraussetzungen für diejenige Rechtsnorm, aus denen er jenes Recht, seinen Anspruch ableiten will, beweisen. Also kurz in der Rede, das, was er erreichen will, muss er auch beweisen. Jede Partei muss also die Voraussetzung derjenigen Rechtsnorm beweisen, auf die er sich beruft, weil für sie, für ihn günstig ist oder auch ungünstig ist dann in dem Zusammenhang. Gut, eine Beweismittelsammlung spielt natürlich dann eine große Rolle und das ist ja gerade zum Beispiel auch, was entsteht im Rahmen eines Qualitätsmanagementsystems, dass man also für potenzielle Entlastungsbeweise, um da welche in der Hinterhand zu haben, legt man eine Dokumentation an, eine Beweismittelsammlung und diese muss man dann entsprechend lange aufbewahren. Wir haben gehört, im Extremfall bis zu 30 Jahren, um dann mithilfe dieser Dokumentation, mithilfe dieser Beweissammlung gegebenenfalls nachgewiesen werden kann, dass es insbesondere man seine Pflichten als Hersteller nachgekommen ist. Eine Beweissammlung oder eine solche Dokumentation muss insbesondere hinreichend geschlossen sein, um sowohl für die allgemeine Entwicklungsgeschichte des Produktes als auch für dessen Herstellung im Einzelfall darzutun, dass man das also nachweisen kann, dass man da alles getan hat, um das ordnungsgemäße, pflichtgemäße Verhalten des Herstellers belegen zu können. Sie sollte zeitlich geordnet sein und übersichtlich gegliedert sein, zum Beispiel nach Produktarten oder Ähnlichem. Und sie sollte jederzeit zugriffsbereit sein. Also wir sehen auch hier, gibt es natürlich eine Vielzahl von Unterstützungsmöglichkeiten durch intelligente IT-Lösungen an der Stelle. Wir müssen aber auch uns klar machen, dass es eine vollständige Beweissammlung nicht gibt. Also eine solche Sammlung wird immer Lücken enthalten, wird niemals einen hundertprozentigen Schutz vor Gericht geben. Auch dessen müssen wir uns einfach bewusst sein an dieser Stelle. Ja, Aufbewahrungsdauer, das letzte Stichwort im Zusammenhang mit der Beweissammlung ist grundsätzlich, besteht eben keine Beweispflicht. Eine Partei darf einen Beweis erbringen, um Nachteile durch eine Beweislosigkeit zu vermeiden. Aber es gibt keinen Zwang, dass man etwas beweisen muss. Das hatten wir ja schon mal gesehen. Sondern man muss dann gegebenenfalls mit einem ungünstigen Verlauf dann diesen ungünstigen Verlauf eines Gerichtsverfahrens in Kauf nehmen. Das heißt also, es gibt keine Pflichtdinge im Sinne des Haftungsrechts, nicht wie im finanzwissenschaftlichen Bereich. Hier gibt es keine Aufbewahrungspflicht, aber es empfiehlt sich natürlich, mindestens 10 Jahre Dokumente aufzuwahren, eigentlich aus haftungsrechtlicher Sicht sogar bis zu 30 Jahre. Das heißt, man muss dann entscheiden, dass man in der Regel wahrscheinlich auf eine 10-jährige Aufbewahrungsdauer beziehen kann. Aber vielleicht gibt es auch bestimmte Tatsachen, Unternehmen, wo man dann doch die 30 Jahre, die potenziell auch als Gefahr im Raum stehen, ob man die zurücknehmen kann. Aber für die Mehrzahl der Fälle wird sicherlich eine 10-jährige Aufbewahrungspflicht ausreichend sein. Wie sieht es nun mit der Beweisverteilung aus? Bei gewährleistungsrechtlichen Mängeln wird die Mangelfreiheit der Kaufsache behauptet und von der Gegenseite bestritten. Dann gilt Folgendes. Hat der Käufer die Sache noch nicht als Erfüllung angenommen, zum Beispiel noch gar nicht erhalten oder nur zur Prüfung entgegengenommen, dann muss der Verkäufer beweisen, dass er die verkaufte Sache vertragsgemäß, also so beschaffen ist, wie sie nach dem Vertrag geschuldet ist, insbesondere mangelfrei ist. Hat dagegen der Käufer die Sache bereits als Erfüllung angenommen, dann muss er beweisen, dass die Sache mangelhaft ist. Ist es in einem Prozess strittig, ob der Verkäufer eine bestimmte Eigenschaft zugesichert hat oder ob er einen Fehler arglistig verschwiegen hat, dann muss der Käufer die Zusicherung bzw. das arglistige Verschweigen des Verkäufers sowie, falls von diesem bestritten und die Sache vom Käufer als Erfüllung angenommen wurde, das Fehlen jener Eigenschaft bzw. das Vorliegen des verschwiegenen Mangels beweisen. Bei positiver Vertragsverletzung, also wird ein Folgeschaden geltend gemacht aufgrund eines Kaufvertrages, dann muss der Geschädigte zunächst beweisen, dass die Schadensursache aus dem Gefahrenkreis, also aus dem Verursachungsbereich des Schuldners bzw. des Schädigers hervorgegangen ist. Das heißt, er muss beweisen, dass erstens der in Anspruch genommene Schuldner objektiv eine ihm obliegende vertragliche Pflicht verletzt hat und zweitens ihm, dem Geschädigten, daraus ein Schaden entstanden ist. Wir sehen also auch hier kommen wieder Pflichtverletzungen zum Tragen. Hier kommt allerdings dem Geschädigten die Regel des sogenannten Beweises des ersten Anscheins oder Anscheinsbeweis zugrunde. Hier kommt man also dem potenziell Geschädigten etwas entgegen und sagt, er muss zunächst erstmal den grundsätzlichen Nachweis bringen, dann spielt man da so eine Art Ping-Pong, dann geht die Beweislast über auf den potenziellen Schädiger, dann muss der wieder beweisen, dass er doch keine Pflichtverletzung begangen hat und dann kann man wieder den Ball zurückspielen auf den potenziell Geschädigten. Also das ist auch ein typisches Rechtsmittel, dass erstmal ein Anschein reicht, dann wird der Ball auf die andere Seite gegeben, kann die sich entlasten, wird der Ball wieder zurückgegeben. Dann muss mehr bewiesen werden. Bei der Produkthaftung nach dem Produkthaftungsgesetz für das Vorliegen aller drei Voraussetzungen, Fehler des Produktes, Schaden und Ursächlichkeit, dazwischen trägt der Geschädigte die Beweislast. Ist also auch vollkommen klar geregelt. Und für den Paragraphen 823 Absatz 1 BGB muss im Normalfall der Geschädigte alles voll beweisen können gegenüber dem Schadensverursacher bzw. dem Hersteller. Es kann aber auch sein, dass ihm hier etwas entgegengekommen wird, wieder durch deine, ja, eine Erleichterung an der Stelle, die so im Rahmen der Rechtsprechung etwas vereinfacht worden. Das heißt, man spielt auch hier diese Art von Ping-Pong, was wir eben schon gesehen haben. Der Geschädigte weiß zunächst nach, dass er einen Schaden erlitten hat. Zweitens, dass dieser Schaden an einem seiner Rechtsgüter eingetreten ist. Und drittens, dieser Schaden durch ein bestimmtes Produkt des Herstellers entstanden ist. Dann findet eine sogenannte Beweislastumkehr statt. Das heißt, der Hersteller muss nachweisen, dass er vielleicht dann genau dieses nicht eingetreten ist, dass er alle Sorgfaltspflichten eingehalten und so weiter. Und dann kann der Ball wieder zurück in das Feld des Geschädigten gebracht werden. Also auch in diesem Zusammenhang spielt natürlich die Dokumentation dann auch eine entscheidende Rolle.